Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Schön aussehen, Essen auftischen und sich ansonsten still im Hintergrund bewegen. So werden die Frauen der Paten in den meisten berühmten Mafia-Filmen dargestellt. Wie deren Rolle aber in Wirklichkeit aussieht, damit hat sich Roberto Saviano in seinem neuen Buch auseinandergesetzt. Er ist einer der bekanntesten Autoren zu diesem Themenkomplex, der ja wegen Morddrohungen seit Jahren im Untergrund leben muss. Was er über die Frauen in der Mafia herausgefunden hat, darüber sprechen wir gleich mit ihm. 4 Literatur-Nobelpreisträger hat Norwegen vorzuweisen und überhaupt ist die Dichte an außergewöhnlicher Literatur in dem 5-Millionen-Einwohner-Land erstaunlich hoch. Bei der Leipziger Buchmesse, die ja heute Abend eröffnet wird, ist Norwegen Gastland und reist mit rund 50 Autorinnen und Autoren an. Einer davon dürfte international am bekanntesten sein, Karl-Ove Knausgård, der mit seiner autofiktionalen Romanserie Mein Kampf Leser auf der ganzen Welt begeistert hat. Danach hat er eine weitere monumentale Reihe begonnen, die Morgenstern-Serie. Und da ist der neueste Teil jetzt in deutscher Übersetzung erschienen, die Schule der Nacht. Tobias Wenzel hat den Star-Autor in seiner Wahlheimat in London besucht.
Ein roter Doppeldeckerbus hält unweit des Parks Manor House Gardens. Hier im Südosten Londons lebt Karl-Ove Knausgård. Nach der Lektüre seines neuen Romans »Die Schule der Nacht« sieht man den für die Stadt typischen Bus mit anderen Augen. Denn der überfährt im Buch ein Kind.
That is definitely the one thing that I'm really afraid of. And that's death of my children.
Das Einzige, wovor ich wirklich Angst habe, ist der Tod meiner Kinder. Das ist auch ein Grund dafür, warum es mir so schwer gefallen ist, dieses Buch zu schreiben.
So that was also part of the reason it was very hard to write this book.
Knausgård betritt eine eingezäunte Grünfläche im Park und spricht über seine neue Hauptfigur, die lange unfähig ist, jemanden zu lieben. Christian Hadeland, norwegischer Fotograf und Ich-Erzähler, wird durch seinen radikalen Umgang mit dem Thema Tod zu einem erfolgreichen Künstler. Auch weil er so rücksichtslos ist. Und Karl-Ove Knausgård?
I was ruthless.
Ich war rücksichtslos.
Auch er habe vor Jahren bei seinem rein autobiografischen Romanwerk, mit dem er Furore machte, sich selbst an erste Stelle gesetzt und nicht die Bedürfnisse der realen Person darin. Ist Rücksichtslosigkeit eine Voraussetzung, um große Kunst zu schaffen? Diese Frage schwebt über dem brillant erzählten Roman, in dem Christian nach seinem tiefen Fall sein Leben aufschreibt und sich danach umbringen will. Der Park ist von kahlen Bäumen gesäumt. Unweit von hier betrachtet Christian Mitte der 80er Jahre als Fotografiestudent solch blattlose Bäume, nimmt sie als Gerüste wahr und hat die Idee zur Fotoserie »Das Gerüst des Lebens«.
Dann denkt er an ein Knochengerüst und will das Skelett einer Katze fotografieren. Und so kommt ihm die Idee, eine tote Katze zu stehlen.
Wunderbar tragikomisch schildert Knausgård, wie Christian beim Stehlen der toten Katze vom Gelände einer Tierklinik gerade noch entkommen kann und dann zu Hause lange verzweifelt versucht, das Fleisch der Katze vom Knochengerüst abzukochen. Das macht seinen Nachbarn misstrauisch.
»Was riecht hier?« sagte er. »Besser gesagt, was stinkt hier so?« »Keine Ahnung«, antwortete ich. »Aber du hast recht. Irgendetwas riecht hier. Vielleicht die da oben?« »Du glaubst doch nicht etwa, dass sie...« »Nein, nein, ich habe sie vorhin noch gesehen. Aber sie ist alt. Vielleicht kocht sie verdorbenes Fleisch oder so etwas, ohne es zu merken.« Ich versprühte überall im Raum Wiesenduft und setzte mich auf die Couch, um mich ein wenig zu beruhigen.
Im Gegensatz zu den bisherigen Romanen der Morgenstern-Reihe, in denen die Menschen nicht mehr zu sterben scheinen, ist der Tod im neuen Buch, dem 4. Band, noch sehr präsent. Auch weil Christians Schwester Liv selbstmordgefährdet ist, was ihn allerdings recht kalt lässt. Christian sei halt ein Narzisst, sagt sein Vater.
Christian Hadeland ist definitely a Trumpian character.
Christian Hadeland ist mit Sicherheit eine Trumpsche Figur. Als ich den Film The Apprentice gesehen habe, ist mir das klar geworden. Trump ist unglaublich ehrgeizig, unglaublich rücksichtslos und unglaublich narzisstisch. Das sind genau Christians Charakterzüge. Deshalb geht Christian unter. Trump geht nicht unter, er steigt immer weiter auf und ist nun Präsident und der mächtigste Mann der Welt. Aber sein Niedergang besteht darin, dass er innerlich gestorben ist. Dazu hat sein Pakt mit dem Teufel geführt.
That's what the pact with the devil did for him.
Raffiniert verknüpft Knausgård das faustische Thema mit Christian in London und macht selbst in der Fotografie den Teufel aus. Christians Rücksichtslosigkeit einem Obdachlosen gegenüber holt ihn über 20 Jahre später ein, als er eine Retrospektive im New Yorker MoMA hat. Und wie hält es Karl-Uwe Knausgård heute mit dem Verhältnis von Schreiben und Umfeld?
I don't feel like I'm very ruthless. Maybe I'm not ruthless enough.
Ich habe das Gefühl, nicht besonders rücksichtslos zu sein. Vielleicht bin ich nicht rücksichtslos genug.
Christian zerbricht, als er als Vater doch noch zu lieben lernt und sein Sohn von einem Londoner Doppeldeckerbus erfasst wird. Und was, wenn auch Karl-Uwe Knausgård nun nach dem Verlassen des Parks von einem solchen Bus überfahren wird?
Was dann ist? Dann kehren sie glücklich in ihr Heimatland zurück, weil sie einen Exklusivbericht liefern können. Das letzte Interview mit mir.
Ganz schön schwarz, der Humor, den die zwei da teilen. Aber Karl-Uwe Knausgård ist zum Glück gut nach Hause gekommen und bestimmt schon unterwegs zur Leipziger Buchmesse. Dort wird er auch seinen neuen Roman Die Schule der Nacht vorstellen. Paul Berf hat diesen Text aus dem Norwegischen übersetzt. Und das Buch hat 672 Seiten und kostet 28 Euro. Seit fast 20 Jahren steht der neapolitanische Schriftsteller Roberto Saviano unter Polizeischutz. Seit 2006 sein Buch Gomorra erschienen ist, in dem er sich mit der Camorra angelegt hat, der neapolitanischen Mafia. Aber einschüchtern lassen hat er sich davon nicht. Bis heute schreibt er Bücher, mal fiktive, mal dokumentarische, und er ist längst ein internationaler Star. In der vergangenen Woche war Roberto Saviano auf Lesereise in Deutschland, und bei seinen Auftritten sind dann meist mehrere Personenschützer vor und hinter der Bühne verteilt. Das hat meine Kollegin Maike Albart beobachtet, die eine ausgewiesene Kennerin Italiens ist und mit Roberto Saviano sprechen konnte.
Benvenuto.
Eccomi, grazie mille.
Treue, Liebe, Begehren und Verrat, die Frauen in der Mafia, lautet der deutsche Titel. Auf Italienisch ist im Untertitel von Liebe und Gewalt die Rede. Welches ist denn die stärkere Kraft in Ihren Geschichten, die Liebe oder die Gewalt?
Probabilmente coincidono.
Vielleicht sind sie ein und dasselbe. Es gibt viele Beziehungen, die mit überwältigender Liebe beginnen. Andere, die wegen einer neuen großen Liebe zerbrechen. Und es kommt zu Gewalt, wenn die Liebe den mafiösen Kodex missachtet. An einem bestimmten Punkt läuft das dann immer über den Körper der Frau. Sie wird verurteilt, verfolgt, bespitzelt, oft getötet, weil sie entschieden hatte, zu lieben, wen sie will.
Ha deciso di amare liberamente.
Quindi la mafia, la camorra. Die Mafia und die Camorra beherrschen also ganz direkt den Körper. Gibt es denn eine Figur, eine junge Frau, die sich Ihnen besonders eingeprägt hat, die Sie berührt hat oder die Sie vielleicht sogar bewundern?
Rispondendo alla tua domanda, quale è stata la donna verso cui ho provato tenerezza?
Eine der Frauen, die mich gerührt, die ich bewundert und die mich auch wütend gemacht hat, ist Maria Concetta Cacciola. Sie wird sehr jung verheiratet, mit 15, genau wie dies in aristokratischen Familien passiert. Also nicht, weil man dort so unterentwickelt ist. Es geht hier um die kalabresische 'Ndrangheta, sondern im Gegenteil, weil sich zwei Familien miteinander verbinden, ihre Besitztümer und ihre wirtschaftliche Kraft zusammenführen. Maria Concetta bekommt zwei Kinder. Als ihr Mann im Gefängnis landet, verliebt sie sich in einen anderen. Vielleicht liebt sie ihn nicht mal, aber sie trifft ihn und geht mit ihm ins Bett. Und das reicht bereits aus, um ihre Eltern und ihren Bruder in Aufregung zu versetzen. Sie misshandeln sie. Und sie entscheidet sich, mit der Justiz zusammenzuarbeiten. Maria Concetta kommt in ein Schutzprogramm und wird weggebracht aus Kalabrien. Aber sie kann ihre Kinder nicht mitnehmen. Und das war ein großer Fehler des italienischen Staates. Eines Tages kehrt sie zurück, um ihre Kinder zu sehen. Und ihre Eltern überzeugen sie davon, dass sie sich das Leben nehmen muss. Sie trinkt Salzsäure, weil sie nur durch ihre Selbstauslöschung die Familienehre wiederherstellen kann.
In questo modo, cancellando se stessa, salva l'onore della famiglia.
È terribile questa storia, fa molta rabbia. Eine entsetzliche Geschichte. Es klingt vielleicht ein bisschen zynisch, aber kann die Mafia oder die Camorra für die Frauen auch eine Möglichkeit sein, sich zu emanzipieren?
Capisco la domanda. Mi sentirei di rispondere che.
Eine nachvollziehbare Frage. Ich würde sagen, dass es hier nicht so sehr um Emanzipation geht, sondern eher um Substitution. Bei genauerem Hinschauen erkennt man, dass Frauen in der Hierarchie der Organisation aufsteigen, um sich zu emanzipieren, also um nicht mehr der Herrschaft ihrer Väter, Ehemänner oder Söhne unterworfen zu sein. Es handelt sich aber nicht um Emanzipation, sondern um Nachahmung. Sie wollen genau dieselbe Macht wie die Männer.
Imitation, ma per ottenere il potere identico. Quello maschile.
Allora, il sistema. Dann ist das System der Camorra also immer noch sehr patriarchal. Wird es gar nicht berührt von den Entwicklungen unserer aktuellen Welt?
Direi che sì, la struttura principale è patriarcale, esiste anche una Camorra matriarcale.
Doch schon, die zentrale Struktur ist patriarchal. Man kann aber beobachten, dass die Töchter der Mitglieder, ihre Freundinnen, die Ehefrauen sich nicht mehr nach den alten Verhaltensregeln richten müssen. Das heißt, sie können heute im Minirock herumlaufen, sie dürfen sich schminken, sie sind genauso wie ihre Altersgenossinnen mit ihren Eifersüchteleien, den Chats mit anderen Männern, ihren Freunden zugange. Es gibt die ganz normalen Reibereien, wie sie alle Jugendlichen haben. Und es wäre früher der Frau oder Freundin eines Mafiosos, eines Ehemannes verboten gewesen.
Es gibt einen großen Unterschied, weiß ich aus dem Buch, zwischen einem Camorrista und einem sizilianischen Mafioso. Denn sie haben ein völlig unterschiedliches Verständnis dessen, was eine Ehe ist.
Ja, es gibt große Unterschiede zwischen den verschiedenen Mafia-Organisationen, noch größere mit den südamerikanischen. Ich beziehe mich auf die Mafia aus Corleone. Dort gilt die Ehe als Probe für die Verlässlichkeit des Mannes. Man durfte nicht Teil der Cosa Nostra, also der Mafia, werden, wenn man seine Frau betrug. Denn das ist vergleichbar mit dem Verrat an der Organisation. Verlässlichkeit, Triebkontrolle und die Beherrschung der eigenen Gefühle sind die grundlegenden Qualitäten eines jeden Ehrenmannes, eines jeden Mafiosos. Also den eigenen Körper unangreifbar zu machen, ihn gegen Versuchungen und Begehren abzuschotten, ihn in eine einzige Richtung zu lenken. Es geht um Macht, den Kodex, die Beherrschung der anderen. Der berühmteste Kronzeuge, Tommaso Buscetta, erklärte das damals dem Ermittlungsrichter Giovanni Falcone. Man fand in der Cosa Nostra keinen Platz, wenn man Drogen nahm, trank, spielte, zu Prostituierten ging oder seine Frau betrug.
Sempre un rischio essere forse troppo in preda agli istinti, alle passioni. Ecco, le donne. Es ist also immer ein Risiko, sich von seinen Trieben leiten zu lassen. Sind Frauen eigentlich häufiger Kronzeugen als Männer?
Mi sento di dire che no, non so, non ci sono più collaboratrici donne.
Ich würde sagen, nein. Nein, Frauen arbeiten nicht häufiger mit der Justiz zusammen als Männer. Aber sie sind viel wichtiger, denn ihre Informationen sind oft sehr viel wertvoller als die von männlichen Kronzeugen. Das hängt damit zusammen, dass die Frauen der Grundpfeiler sind. Sie verwalten die Geschäfte, bringen den Kindern alles über den Erhalt und die Kontinuität der kriminellen Macht bei. Sie wissen einfach alles.
Ich möchte über die Proteste in Neapel sprechen. Es gab in einigen Gegenden Transparente gegen die neue Staffel der Serie Gomorra. Saviano betreibt den Ausverkauf von Neapel, lautete ein Vorwurf. Haben diese Leute denn damit recht, die Kommerzialisierung der organisierten Kriminalität, wie sie es nennen, zu beklagen?
Io l'ho sempre trovato un orrendo invito all'omertà.
Ich habe das immer als eine schreckliche Einladung zur Omerta, zur Schweigepflicht empfunden. In diesen Stadtvierteln habe ich nie ein Transparent mit dem Namen eines Bosses gesehen, Ich habe nie ein Banner gegen die Drogenumschlagplätze gesehen. Ich habe nie ein Transparent gegen die Camorra gesehen. Nie. Aber es gibt Banner gegen mich. Doch das Böse einer Stadt zu erzählen, bedeutet nicht, dass man sie diffamiert, sondern dass man sie liebt. Meine Geschichten sind universelle Geschichten, die in Neapel angesiedelt sind. Es sind garantiert keine Beleidigungen. Die Serie Gomorra hat in der ganzen Welt Neugierde für Neapel entfacht. Neapel ist im Moment eines der wichtigsten internationalen touristischen Ziele. Wenn Gomorra das Bild von Neapel beschädigt hätte, würde es diesen Tourismus nicht geben. Die Fakten widerlegen die Dummheiten, die diese Leute äußern und die vielleicht einfach von uns bezahlt werden wollen, damit sie Ruhe geben, was wir aber nie tun werden. Neapel wird beschädigt durch die anhaltende Arbeitslosigkeit und dadurch, dass es der größte europäische Markt für Waffenhandel ist. Neapel wird durch die inzwischen bürgerlich gewordene organisierte Kriminalität beschädigt, die in viele Bereiche investiert. Neapel wird durch die unfassbar langsame Justiz beschädigt, die teils korrupt ist. Und es wird beschädigt durch eine aufgeblähte Bürokratie. Zu denken, dass derjenige, der vom Bösen erzählt, das Böse verbreitet, ist wirklich ein Frevel. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn jemand sieht, wie geschossen wird, fängt er ja nicht gleich an zu schießen. Wenn ich von einem grausamen Verbrechen höre, dann kann ich mich daran messen. Ich kann erfühlen, was von diesem Grauen etwas mit mir zu tun hat. Selbst wenn ich davon fasziniert und mitgerissen bin. Denn meine Geschichten sollen schließlich faszinierend sein, werde ich sie doch verstehen wollen.
Cercherò di capirle.
Poi lo diceva già Falcone, che bisogna parlarne della mafia. Giovanni Falcone hat ja gesagt, dass man über die Mafia immer sprechen müsse. Gibt es denn unter der Regierung Meloni Fortschritte in der Bekämpfung der Mafia?
Ah no, assolutamente no. Questo governo, ma anche quello precedente, non hanno assolutamente alcun focus particolare.
Absolut gar keine, null. Die Regierung hat kein Augenmerk für die Bekämpfung des kriminellen Kapitalismus. Ich meine damit die Finanzmittel und materiellen Vermögenswerte der Mafia. Es hat keine Priorität. Ich will damit nicht sagen, dass die Regierungsmitglieder Komplizen sind. Einige sind es sicherlich. Aber vor allem gibt es eine große Gleichgültigkeit. Denn wenn man dieses Kapitel anrühren würde, würde man sich mit großen Interessengruppen anlegen. Das
significherebbe mettersi contro enormi gruppi di interesse.
Adesso nella conversazione che abbiamo visto tutti nella conferenza stampa tra Trump e Zelensky, in der Pressekonferenz von Trump und Zelensky, die wir jetzt alle gesehen haben, hat man Trump mit einem Mafioso verglichen, denn hat Zelensky erpresst. Ist das ein sinnvoller Vergleich?
Beh, devo dire che Trump è stato un presidente con una storia mafiosa importante.
Trump ist ein Präsident mit einer mafiösen Geschichte. Als er seine Trump Towers und seine Casinos gebaut hat, hatte er mit der italoamerikanischen und der russischen Mafia zu tun. Das weiß man, das steht in den Biografien. Er hat es immer geschafft, nicht angeklagt zu werden, hat eine Vielzahl von Abmachungen mit dem FBI und verschiedenen Gouverneuren getroffen. Aber seine Freunde und Partner kamen aus der russischen und der italoamerikanischen Mafia. Es ist schon erschütternd, wie er gegenüber Zelensky die typische Ausdrucksweise eines Bosses benutzt. Du hast nicht die richtigen Karten. Es geht immer ums Spiel. Und da er selbst ein Betreiber dieser Casinos war, weiß er genau, wie er diese Bilder einsetzen kann. Du hast keine guten Karten, sagt er. Und Zelensky erwidert, ich spiele hier nicht Karten. Es geht nicht ums Glücksspiel. Wer weiß, ob wir eines Tages verstehen werden, auch in Amerika, wie es zu dem Grauen dieses Präsidenten kam, wer ihn aufgebaut hat und wie er aufgebaut wurde.
Da chi è stato creato e come si è creato.
Ist es denn nicht langsam genug mit der Mafia und der Camorra, Roberto Saviano?
Moltissimo stancato.
Schon. Ich bin dessen sehr müde, sehr. Ich mache ein bisschen aus Rache weiter, nach dem Motto, ihr kriegt mich nicht klein. Ich vermittle meinen Lesern weiter diese Geschichten. Denn andernfalls würden sie nicht davon hören. Es sind komplett unglaubwürdige Geschichten. In meinen Büchern erkennt man das Durcheinander der Welt. Aber auf der anderen Seite würde ich am liebsten mein Leben ändern und verschwinden. Ich weiß leider nicht wie. Ich verhalte mich wie ein Kriegsveteran. Ich komme von der Front nach Hause und merke, ich kann nichts als schießen, also kehre ich an die Front zurück. So bin ich. Wenn ich wieder zu Hause bin, merke ich, das ist meine Obsession. Ich wollte sagen, Berufung. Aber es ist eine Obsession. Also gehe ich wieder an die Front.
Wie können wir uns Ihren Alltag vorstellen?
Das kommt darauf an. In Italien werde ich sehr strikt bewacht. Ich bin mit 2 gepanzerten Autos unterwegs. Mein Leben wird tagelang im Voraus geplant. Es gibt keine Möglichkeit zu improvisieren. Ich bin viel drinnen. Spazieren zu gehen ist sehr schwierig. Hier auf der Lesereise in Deutschland genieße ich es, rauszugehen, weil ich hier auf andere Weise beschützt werde. In Italien verbringe ich außerdem unendlich viel Zeit vor Gericht.
E poi moltissimo, moltissimo tempo occupato dai tribunali in cui ti portano.
E poi il lavoro. Und dann noch die Arbeit.
Sì, il lavoro è costante, cioè i libri, lo studio. Ja, die Arbeit geht immer weiter. Ich schreibe Bücher, lese, befasse mich mit Gerichtsakten und abgehörten Gesprächen und dann treffe ich Informanten. So sieht meine Arbeitsdisziplin aus.
La mia disciplina lavorativa.
Wenn Sie der deutsche Innenminister wären, wir werden ja in Kürze einen neuen Minister oder eine neue Ministerin haben, was würden Sie als erstes gegen die organisierte Kriminalität unternehmen?
Creerei la Procura Nazionale Antimafia, una struttura centralizzata che raccoglie le informazioni mafiose di tutte.
Als erstes würde ich eine Antimafia-Behörde gründen, eine zentrale Behörde, die sämtliche Informationen über die Mafia sammelt. Eine übergeordnete nationale Einrichtung. In den einzelnen Bundesländern gibt es schon etwas Vergleichbares, aber es ist noch nicht auf der Höhe der italienischen Antimafia. Außerdem müsste man etwas gegen Geldwäsche unternehmen. Einiges ist passiert, aber Lawinen von Schwarzgeld und schmutzigem Kapital kommen auch über Liechtenstein und Österreich hierher. Und diese Geldflüsse müssen überwacht werden. Und schließlich würde ich der Presse mehr Möglichkeiten zur Berichterstattung geben. Bisher gibt es oft eine Sperre. Namen dürfen bei laufenden Prozessen nicht genannt werden. Aber ich würde dafür sorgen, dass sich das verändert und das Phänomen der Mafia erzählt werden kann. Und im Mafia-Milieu würde ich die Telefone überwachen und abhören lassen.
Svilupperei la possibilità di intercettazione telefonica dentro l'ambito mafioso.
Va bene, cercheremo di. Wir werden es weitergeben. Vielen Dank für den Besuch im Studio, Roberto Saviano. Ti ringrazio, Roberto, per essere stato con noi.
È stato un piacere.
Arrivederci.
A presto.
Roberto Saviano, meine Kollegin Maike Albart hat ihn getroffen und mit ihm über sein neues Buch Treue gesprochen. Untertitel Liebe, Begehren und Verrat, die Frauen in der Mafia. Übersetzt hat dieses Buch aus dem Italienischen Anna Leube und Wolf Heinrich Leube. Erschienen ist es beim Hansa Verlag und es kostet 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Was gleiche Bezahlung oder Chancengleichheit beim beruflichen Aufstieg betrifft, da ist ja in puncto Gleichberechtigung noch ganz schön Luft nach oben. Da müssen Frauen also weiter kämpfen, wie sie es ja auch seit Jahrhunderten schon tun. Was Frauen aber schon erreicht haben, davon erzählt die Historikerin Alexandra Bleier in ihrem Buch Revolutionärinnen, Frauen, die Geschichte schrieben. Katharina Döbler hat dieses Buch für uns gelesen. Was sind denn das für Revolutionärinnen, von denen dieses Buch erzählt?
Ja, es sind tatsächlich alles Frauen, die für Frauenrechte einstanden. Allerdings kamen sie nicht alle unbedingt jetzt aus der Frauenbewegung oder waren Initiatorinnen gar, sondern das waren auch manchmal wie zum Beispiel Clara Zetkin, die einfach eine große sozialrevolutionäre Agenda sowieso hatte. Da waren natürlich Frauenrechte selbstverständlich eingeschlossen. Oder es kommt Bertha von Suttner vor, die in erster Linie Pazifistin war, aber für die auch ganz klar war, dass das eine Bewegung ist, die sich auf Frauen stützen muss, mitstützen muss. Also es gab so einfach ganz unterschiedliche Ansätze und das ist auch super interessant in dem Buch, von welcher Warte aus diese Frauen darauf gekommen sind, für Frauenrechte zu kämpfen. Weil es geht wirklich auch um Kämpfe und man merkt auch in dem Buch, dass es harte und physische Kämpfe waren zum Teil. Und zum Teil natürlich auch, wie so viele Kämpfe, die Hälfte war scheitern. Ne?
Und diese zwei Frauen zum Beispiel, die werden mir auch direkt eingefallen. Auch diese Zeit, fängt das Buch auch da an oder geht es noch weiter zurück? Was erfasst es überhaupt für einen Zeitraum?
Es setzt ein mit dem Vorabend der Französischen Revolution. Also diese Frauen, die damals schon versucht haben, politische Teilhabe einzufordern. Es sind jetzt auch nicht bekannte Namen, aber es wird irgendwie auch so ein bisschen das Umfeld irgendwie deutlich. Und man merkt einfach, immer wenn Frauen versucht haben, sich zu Wort zu melden, öffentlich in irgendeiner Form und natürlich vor allem, wenn es politisch war, mussten sie so eine feministische Aufmüpfigkeit erstmal praktizieren. Sie mussten sich gegen diese Gewohnheit stellen, dass die Frauen einfach die Klappe halten sollen. Und das fängt an eben in dem Buch mit dem Vorfeld der Französischen Revolution und geht dann so durchs 18. Jahrhundert durch. Jean spielt zum Beispiel eine Rolle mit ihrem ne, mit ihrem Spiel, mit ihrem Crossdressing und so weiter. Und was auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist natürlich eine Folge des viktorianischen Frauenbilds, wahrscheinlich diese sehr militante und sehr physisch aktive Suffragettenbewegung. Ne? Da kommt auch eine Frau vor, die Emily Davison, die war so, sagen wir mal, einsatzbereit, dass sie tatsächlich auch ihr Leben geopfert hat für das Wahlrecht der Frauen. Ne? Mhm. Und dann wandert das Buch durch die Kontinente, also es erzählt wirklich auch von Frauen aus Indien, aus Japan, aus China. Ganz viel natürlich geht es um die USA. Also die Frauenbewegung in den USA war ja sehr, sehr vielschichtig und auch sehr politisch, sehr unterschiedlich, auch sehr zerstritten teilweise, ist auch sehr interessant. Und dann die abolitionistische Bewegung, also die, für die Abschaffung der Sklaverei, wo Frauen natürlich auch sehr aktiv waren. Also Harriet Tubman ist die bekannteste, also wo auch schwarze Frauen dann nochmal eine Rolle gespielt haben. Dass das ganze breite, wirklich breite Gebiet der frühen Frauenbewegung bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ungefähr, Anfang des 20. Jahrhunderts wird hier so abgedeckt.
Und wie ist denn das aufbereitet? Also erzählt sie, das klingt jetzt so ein bisschen, als wäre das so ein Porträt ans andere gereiht, chronologisch, oder wie ist das konstruiert?
Ja, es ist chronologisch und es ist aber so, dass sie sich immer so eine Person raussucht, einen Namen rauspickt, wo man auch manchmal nicht genau weiß, warum jetzt die und nicht jemand anderen, also warum jetzt die Wilde Davison und nicht Emmeline Pankhurst, die einfach die bekanntere war. Aber es ist einfach auch manchmal witzig, also diese Randfiguren oder speziellen Figuren zu erzählen wahrscheinlich. Aber es ist schon so, dass Alexandra Bleier die Umgebung mit erzählt, also die Auseinandersetzungen. Das war ja keineswegs immer sehr harmonisch, ne? Die Auseinandersetzungen zum Beispiel in der deutschen Frauenbewegung zwischen den Bürgerlichen, wo es dann die eher Rechten gab und dann gab es einen linken Flügel um Lida Heimann und Minna Kauer zum Beispiel. Ne? Und dann gab es die diese Landfrauen, diese Bürgerlichen, die eigentlich nicht viel politisch wollten. Und dann gab es eben die Linken wie Clara Zetkin, die gesagt haben, also mit euch bürgerlichen Tanten geht nicht, wenn ihr bei eurem bürgerlichen Status bleibt. So, ne? Also immer wieder gab es Kämpfe überall, auch innerhalb der Bewegungen. Aber das ist einfach ganz gut erzählt, wie so langsam diese verschiedenen Bewegungen sich vernetzen, aufeinander aufbauen. Und gut, inzwischen haben wir alle das Wahlrecht. Also das kann man schon mal festhalten. Ne? Mhm. Und Frauen verlieren nicht mehr ihre Rechte, wenn sie heiraten. Aber was für ein langer Prozess das war. Das
und jetzt gibt es ja auch wieder sehr reaktionäre Tendenzen. Da wird das irgendwie gerade von Populisten auch gefeiert. Wieder so ein ganz traditionell überkommenes Frauenbild eigentlich. Ist da das Buch auch eigentlich eine gute Ermutigung, vielleicht gerade für junge Leserinnen?
Ich weiß nicht, ob es eine Ermutigung ist, weil dafür kommen schon auch sehr viele Rückschläge vor. Auf der anderen Seite ist halt auffallend auch, dass heute ja in der Rechten es auch sehr, sehr prominente Frauenfiguren an der Spitze gibt, ne? Also Meloni, Le Pen, Weidel, ne? Also da wundert man sich dann manchmal schon, was das für eine neue Gemengelage ist. Das passt in das alte Bild so gar nicht rein, dass Frauen, wenn sie sich zu Wort melden, immer emanzipatorisch und immer für soziale Gerechtigkeit unterwegs wären. Das ist ein bisschen eine Frage, die das Buch nicht stellt und auch nicht aufwirft, aber bei der landet man am Ende. Und man landet auch bei der Frage, was mit all diesen Frauen ist, die mitgekämpft haben damals und eben nicht gebildet waren, keine sprachlichen, keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen haben. Ne? Diese vielen gab es ja auch. Und also an die habe ich viel denken müssen, als ich das gelesen habe und ihre Töchter und Enkelinnen und so weiter. Ne? Also das ist eine Ebene, wo man auch nochmal forschen könnte.
Katharina Döbler über Alexandra Bleiers Buch Revolutionärinnen, Frauen, die Geschichte schrieben. Erschienen ist dieses Buch beim Reklam Verlag und es kostet 28 Euro. Ein großer literarischer Chronist der DDR-Geschichte, das ist der Schriftsteller Christoph Hein schon seit langem. Und in seinem neuesten Roman, da beweist er einmal mehr, wie gut er es vermag, die politische Geschichte in ganz persönlichen Schicksalen zu spiegeln. Das Narrenschiff heißt sein epochales Gemälde und Franz Paul Helms war dabei, als Christoph Hein sein Buch vorgestellt hat, gemeinsam mit Surkamp-Verleger Jonathan Landgrebe.
Herzlich willkommen, liebe Gäste. Wenn der Chef des Suhrkamp-Verlags, der Soziologe Steffen Mau und der Schriftsteller Christoph Hein sich auf einer Bühne treffen, dann nicht nur, um an diesem frühen Montagabend den Sonnenuntergang über den Dächern des Rosa-Luxemburg-Platzes in Berlin zu bewundern.
Vorstellungen oder Diskussionen und Versuchen.
Heute wird Christoph Heins neuer Roman Das Narrenschiff vorgestellt.
Ich hatte den Roman nicht so vor, weiß ich, 5, 6 Jahren angefangen zu schreiben. Ich wusste, das werden 1000 Seiten sein und dachte, mein Gott, mit 75 ist so ein 1000-Seiten-Roman anzufangen ja doch eine Herausforderung Gottes, ob man das sich leisten kann.
Am Ende sind es zwar nicht 1000, sondern nur 750 Seiten geworden, auf denen uns Christoph Hein anhand von überzeugten Kommunisten, ehemaligen Nazis und Intellektuellen durch 40 Jahre DDR-Geschichte führt. Im Vordergrund seines neuen Romans steht die junge Yvonne Goretzka, deren jüdischer Ehemann verschollen ist, nachdem er versucht hat, vor den Nazis zu fliehen. Um nach dem Krieg ihre junge Tochter Katinka versorgen zu können, geht Yvonne eine Ehe mit dem ambitionierten Kader Johannes Goretzka ein. Der ist als Ingenieur von Moskau nach Berlin entsandt worden. Genau wie der Ökonom Carsten Emser sollen die Männer einen sozialistischen deutschen Staat im sowjetisch besetzten Gebiet aufbauen.
Am 1. Mai 1945 flog Carsten Emser mit weiteren 12 Genossen von Moskau nach Berlin. Die Ankunft in Deutschland, in einem Land, in dem sie 12 Jahre zuvor mit Konzentrationslager oder Tod bedroht worden waren und nur mit Mühe ins Exil entkommen konnten, erregte alle. Sie fieberten ihren neuen Aufgaben entgegen, begierig aus der faschistischen Diktatur eine friedliebende Demokratie zu schaffen. Und sie waren glücklich, wieder in der Heimat zu sein.
Carsten Emser wird Mitglied des Zentralkomitees der Staatspartei. Johannes Goretzka tut alles, um vielleicht auch einen hohen Posten zu ergattern. Er überredet seine Frau Yvonne, eine gut bezahlte Stelle im Staatsdienst anzunehmen. Auch Benaja Kukuk lernen wir in Heins neuem Roman kennen, einen renommierten Anglisten und Shakespeare-Forscher, den die Hoffnung auf eine Professur in die junge DDR gelockt hat. Ob durch den Aufstand des 17. Junis oder dem Bau der Mauer, immer wieder wird die Treue der ProtagonistInnen zu ihrem Staat auf die Probe gestellt.
In den Tagen nach der Grenzschließung luden Rita und Carsten Emser die Goretzkas und Benaja Kukuk zu einem Abendbrot in ihrer Wohnung ein. Ihr seid erleichtert, wie? Und mit diesem überraschenden Coup habt ihr, wie ihr meint, die desolate Situation in den Griff bekommen? Das ist es doch, was ich in den Zeitungen zu lesen bekomme. Ach Gott, Benaja, die Presse. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du neuerdings unserer wundervollen Presse vertraust. Nein, gelöst haben wir gar nichts. Das mag zwar der eine oder andere auch im Politbüro glauben, aber wir haben lediglich ein Loch gestopft und 2, 3 andere aufgerissen.
Die Figuren in Heins Roman wissen um die Fehlbarkeit ihrer Regierung. Aber allen Enttäuschungen zum Trotz entscheiden sie sich immer wieder von Neuem für die DDR, für ihr Narrenschiff. Meistens aus ganz eigennützigen Gründen. Und diese Logik des Mitmachens, die Hein beschreibt, fasziniert auch den Soziologen und Professoren an der Humboldt-Universität Steffen Mau.
Und das finde ich, das kommt in dem Roman sehr gut rüber, dass man die Systemlogik in das Private, in die innere Haltung mit überführt. Das finde ich ist schon das Spannende auch an diesem Roman, dass er eben sozusagen nicht mit so einer beurteilenden Haltung rangeht, sondern aus der inneren Logik dieser Biografien heraus schildert, wie man sich kompromittieren lässt, ne, und wie man dann in diesen Opportunismus hineinwächst.
Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung erleben wir die DDR in der Literatur oft durch Unangepasste oder Außenseiter. Die Goretzkas, Emsers oder Kukuks in Heins Roman sind anders. Sie suchen ihre eigenen Vorteile in einem System, von dem sie eigentlich wissen, dass es nicht funktioniert. Christoph Hein schafft es, dass wir diesen opportunen Funktionären näher kommen und sogar mit ihnen mitfühlen, wenn sie nach der Wiedervereinigung nicht nur ihren Lebensinhalt, sondern auch ihre Wohnung und Häuser verlieren.
Vom Beginn meines Schreibens an und im Rückblick merke ich, dass meine Arbeit auf so 2, 3 Säulen ruht. Und die eine Säule ist, dass ich nicht der Ankläger, nicht der Verteidiger und nicht der Richter meiner Figuren bin. Ich muss sie schildern. Und ich muss sie so schildern, dass sie verstehbar werden. Man richtet sich ein. Ich denke, das trifft für Diktaturen genauso zu wie auch für Demokratien. Man richtet sich ein. Man will Karriere machen, man will die Kinder ernähren, man will nicht abstürzen. Und das sind so die Ängste, Zwänge, die zu diesem sich einrichten führen.
Bleibt nur noch die Frage, wie Christoph Hein es eigentlich geschafft hat, nicht selbst zum Opportunisten zu werden.
Das war mir zu anstrengend. Eine zu große Zumutung.
Christoph Hein, der seinen neuen Roman Das Narrenschiff vorgestellt hat. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen. Es hat 750 Seiten und kostet 28 Euro.